So ist Versöhnung, haben wir gerade gesungen. Es geht heute in der Predigt um eine Versöhnungsgeschichte. Und es geht heute in diesem Gottesdienst ums Zuhause-Sein. Wo fühlen wir uns eigentlich zu Hause? Als erstes fällt mir natürlich meine Wohnung ein. Da, wo meine Sachen sind, meine eigenen vier Wände, wo ich tun und lassen kann, was ich will. Aber das ist noch nicht alles. Dort sind auch die Menschen, die zu mir gehören. Sonst wäre es vielleicht auch nicht so mein Zuhause, wie es ist. Aber es gibt auch noch ein anderes Zuhause. In den letzten Wochen, in den Weihnachtsferien, hat man immer wieder mal was davon gehört. Ich fahre nach Hause, haben viele gesagt und sie abgemeldet für ein paar Tage oder Wochen. Ich fahre nach Hause, in meinen Heimatort. Ich bin jetzt seit 23 Jahren in Freiburg, ich sage das auch noch. Und meine damit den Ort, wo ich groß geworden bin, wo heute noch meine Mutter lebt und meine Geschwister. Ich fahre heim zu denen, zu diesem Ort, wo ich mich noch bestens auskenne, wo ich viele Menschen kenne und wo die Menschen leben, die zu mir gehören und von denen ich abstamme, meine Mutter, meine Geschwister, ihre Familien. Ich glaube, zu Hause sein ist immer auch dort, wo die Menschen sind, zu denen ich gehöre. Zu Hause ist dort, wo ich meinen Platz habe und wo ich willkommen bin und wo ich dazugehöre. Unser Titel heute, Willkommen zu Hause bei Gott, wirft da eine Frage auf. Gehöre ich denn dort auch wirklich hin? Habe ich dort wirklich meinen Platz wie in meiner Familie? Kann ich dorthin zurückkommen? Bin ich dort willkommen? Wie werde ich empfangen? Wie werde ich dort gesehen? Darum geht's heute in der Geschichte, die ihr wahrscheinlich schon erraten habt, was da jetzt heute kommen muss. Eine Familiengeschichte, ein Familiendrama voller Emotionen, ein Drama, das Jesus erfunden hat und das im Lukas-Evangelium, Lukas 15, Vers 11 bis 33 überliefert ist. Ich finde vielleicht die schönste Geschichte, die Jesus jemals erzählt hat.
Dann sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fremdes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen an die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schnachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm hinaus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ja, als Norbert und ich gemeinsam den Gottesdienst vorbereitet haben, ist uns aufgefallen, wie viel unterschiedliche Gedanken wir zu diesem Gleichnis hatten. Richtig viel. Und auch, dass sich das im Laufe unseres Lebens jeweils geändert hat, worauf wir besonders geachtet haben, was uns besonders wichtig war. Und wegen dieser Fülle, weil ich die auch bei euch vermute, bekommt ihr jetzt Zeit, euch mit euren Nachbarn, euren Banknachbarn, den Leuten hinter euch mal auszutauschen, wie das euch so geht, was dieses Gleichnis bei euch bewegt.
Ja. Ja, schön. Ihr kommt miteinander ins Gespräch. Ihr habt euch was zu sagen. Wer von euch hat denn die Geschichte schon gekannt? Ja. Okay. Wer hat sie noch nicht gekannt? Gegenprobe. Niemand. Das haben wir uns fast schon gedacht. Wer von euch mag denn diese Geschichte? Ja, das ist doch eine ganze Anzahl. Ich bin nicht allein. Ich mag diese Geschichte nämlich sehr. Ich habe sie seit meiner Kindheit immer und immer wieder gehört und ausgelegt bekommen. Und sie bringt mich immer noch ins Staunen. Und ich bin sehr froh, dass Jesus diese Geschichte erfunden und erzählt hat. Und es hat einen guten Grund. In keiner anderen Geschichte wird mir das Wesen Gottes so plastisch, so klar vor Augen geführt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist für mich die anschaulichste Geschichte über das Wesen und die Liebe Gottes. Und ich denke, das war auch ganz genauso die Absicht von Jesus, dass er zeigen wollte, wie Gott wirklich ist, wie man Gott sich vorstellen muss. Und er hat deswegen diese Figur des Vaters mit seinen Kindern gewählt. Eine schöne Geschichte von Gott. Es lohnt sich, diese Geschichte immer wieder mal zu hören und zu meditieren, also mit dem Herz zu hören und sich darin wieder zu entdecken und sich an dieser Geschichte zu freuen. Herzliche Einladung dazu. Es lohnt sich. Es ist eine Familiengeschichte. Die Mutter fehlt in dieser Geschichte, aber der Vater hat deutlich auch weibliche, mütterliche Züge. Hier gibt's ein altes Gemälde von Rembrandt zu dieser Geschichte und da wird gesagt, Rembrandt habe diesem Vater zwei unterschiedliche Hände gegeben und die Hand da drüben, das ist bei euch dann links, das sei doch eindeutig eine Frauenhand. Der Vater hätte eine Frauen- und eine Männerhand. Also, die Mütter und Frauen mögen sich nicht ausgeschlossen fühlen in dieser Geschichte, wo sonst in der Hauptsache Männer vorkommen. Neben dem Vater, dem mütterlichen Vater, sind dann noch diese zwei Brüder, die gemeinsam dann die drei Hauptfiguren in dieser Geschichte sind. Ich möchte heute nur über diese drei Figuren reden und möchte darüber reden, wie denken die eigentlich übereinander. Ist ja spannend, ne? Menschen stehen in Beziehungen, Menschen erleben unter Umständen das Gleiche, aber sie denken vielleicht Unterschiedliches. Das ist nicht alles synchron, wie wir denken. Und meine Einschätzung von jemand anders kann völlig daneben sein. Und sowas klärt sich dann erst, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Und genau das findet in dieser Geschichte statt. Es gibt zwei Einzelgespräche in dieser Geschichte Und in diesen zwei Einzelgesprächen werden jeweils Missverständnisse aufgedeckt. Da ist zuerst das Einzelgespräch, das der jüngere Sohn mit seinem Vater hat, als er heimkommt, als er zurückkehrt. Meine Lieblingsszene in dieser Geschichte und sicher auch der Höhepunkt von dieser Geschichte. In dieser Szene von der Rückkehr ist die zweite Überraschung in dieser Geschichte versteckt. Es gibt eine erste Überraschung. Die erste Überraschung ist ganz schlicht und ergreifend, dass der Vater das alles geschehen lässt, dass er sich das gefallen lässt, dass der Sohn kommt und vorzeitig sein Erbe verlangt, das dann auch gleich zu Geld macht und sich dann buchstäblich vom Acker macht. Bis heute ist es nicht üblich und es gibt kein Recht drauf, vorzeitig sein Erbe einzufordern. Und zur Zeit Jesu war das sicherlich noch ungewöhnlicher und noch ungezogener und unangemessener, das zu tun. Aber der Vater macht es merkwürdigerweise mit. Das ist die erste Überraschung. Und wir wissen, wie es dann weitergeht. Der jüngere Sohn verschleudert sein Vermögen, kommt in die Krise, wird abhängig von dem Schweinezüchter, der ihn ausnutzt und ausbeutet. Und in dieser Situation dann, in dieser Krise, beginnt der jüngere Sohn über sich nachzudenken und über seinen Vater nachzudenken. Seine Selbsteinschätzung, seine Selbsterkenntnis ist, ich habe alles verbockt. Ich war unverschämt, ich war unklug, dumm und ich bin jetzt am Ende. Ich bin selber schuld dran. Weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Situation wart, wo ihr euch so gefühlt habt, wo ihr das erkennen musstet. Irgendwie ist es ziemlich blöd, bitter, wenn man in so eine Situation kommt, wenn man keine Ausrede mehr hat, wenn man sich nimmer entschuldigen kann und wenn man sich nimmer retten kann, wenn man plötzlich auf jemand anders angewiesen ist. Aber vielleicht braucht es manchmal solche Krisen, damit ein anderes Denken in uns zum Vorschein kommt. Für den jüngeren Sohn war es irgendwie dann doch heilsam. In der Krise beginnt er seinen Arbeitgeber, diesen Schweinezüchter, der ihn ausnützt, mit seinem Vater zu vergleichen. Und überraschenderweise schneidet der Vater dann ganz gut ab. Bei uns zu Hause bekommen die Arbeiter genug zu essen. Bei meinem Vater wird jeder fair behandelt. Und in dieser Fairness von seinem Vater erkennt er so einen Funken Hoffnung, eine Chance für sich. Vielleicht ist eine Anstellung als einfacher Arbeiter drin. Das könnte er sich noch so vorstellen, dass er seinen Vater dafür gewinnen kann. Aber mehr sicher nicht. Mehr sicher nicht. Er hat eigentlich die Brücken nach daheim abgebrochen. Das ist klar. Mit mehr kann er nicht rechnen, denkt er. Und liegt völlig falsch. Die große Überraschung in dieser Szene ist, wie sich der Vater verhält. Der jüngere Sohn unterschätzt seinen Vater und er war wahrscheinlich ziemlich geplättet, geflasht von dem Empfang, der ihm bereitet worden ist. Und diese Szene muss man eigentlich in Zeitlupe mal angucken und genießen. Hier steckt der Bibeltext von dieser Szene. Der Vater entdeckt den völlig abgerissenen Sohn am Horizont und seine Reaktion spontanes, tiefes Mitleid. Überhaupt keine Spur von Ärger. Kein überlegenes Grinsen. Da sieht er, wo er hinkommt. Keine Schadenfreude. Auch kein Gekränktsein. Ach, da bricht wieder alles auf. Ich kann gar nicht hingucken, dieser Kerl. Mag sein, dass es da manches von diesen Gefühlsregungen vielleicht auch gab, aber so wie Jesus ihn schildert, ist in diesem Moment das, was diesen Vater bestimmt in seinem ganzen Handeln, sein Mitleid und seine Liebe, väterliche Liebe. Er rennt dem Sohn entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn. Er stand völlig verdattert, überrumpelt. Kommt der jüngere Sohn überhaupt zu der Chance, seine Beichte abzulegen, sein auswendig gelerntes Schuldeingeständnis vorzutragen? Und der Vater sagt gar nichts dazu. Der redet nämlich gar nicht mit dem Sohn, sondern er ruft die Arbeiter und er gibt Anweisungen, Taten statt Worte. Vielleicht gibt es manche Situationen, wo Gesten und Taten mehr zählen als große Worte. Neue Kleidung, Sandalen, der Ring muss her, das fette Mastkalb muss jetzt geschlachtet werden, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und er ist wieder gefunden. Das ist die Version der Geschichte aus den Augen, aus der Haut des Vaters. Und wenn ein Sohn, der tot war, plötzlich wieder lebt, dann gibt's keine andere Möglichkeit, dann muss man ein großes Fest feiern. Wer genau hinschaut, kann, auch wenn er die Geschichte schon tausendmal gehört hat, noch staunen über diese Geschichte. Ich staune immer wieder über die Reihenfolge, wie das abgeht. Erst das Entgegenlaufen des Vaters, dann die Umarmung und der Kuss und dann erst dieses Schuldbekenntnis. Und dann kein langes klärendes Gespräch, wie man es vermuten könnte, kein Aushandeln von Bedingungen, sondern einfach ein rauschendes Fest. So hat Jesus diese Geschichte erzählt. Wie würden wir sie eigentlich erzählen? Ich befürchte, wir würden sie so ein bisschen anders erzählen. Der Vater entdeckt am Horizont seinen abgerissenen Sohn und denkt, na warte, du kommst mir nicht auf meinen Hof. Er geht bis zur Hofeinfahrt und stellt sich dem Sohn in den Weg. Plötzlich stehen sie sich dann dort Auge in Auge gegenüber. Der Sohn weiß, was zu tun ist. Er spricht sein Schuldeingeständnis, gibt alles zu, spricht seine Bitte aus, lass mich dein Knecht sein. Und der Vater steht da, die Hände vielleicht in den Hosentaschen, so wie ich, runzelt die Stirn, guckt ihn an, ganz kritisch, streift sich vielleicht durch sein Bart, überlegt, was er jetzt machen kann. Und dann kommt vielleicht zögernd, okay, na gut, vergeben. Aber nur das eine Mal. Und ich sag dir gleich, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und jetzt erstmal ab in Stall arbeiten, Probe arbeiten, nachsitzen. So könnte diese Geschichte auch gehen. Aber so erzählt sie Jesus und das ganz bewusst nicht. Der jüngere Sohn hat seinen Vater falsch eingeschätzt. Wahrscheinlich hat er sowas erwartet, wie ich es gerade erzählt habe. Und wir schätzen Gott falsch ein, wenn wir diese Geschichte so, wie ich es gerade erzählt habe, erzählen würde. Vielleicht sind wir manchmal auch wie der jüngere Sohn und trauen Gott Fairness zu, aber nicht die Liebe Gottes, wie wir sie in den Lobpreisliedern immer wieder besingen. Dieser Vater im Himmel, der kann umarmen und küssen, noch ehe wir unsere Reue und Umkehr und Selbsterkenntnis unter Beweis gestellt haben. Dieser Vater im Himmel muss nicht lang mit sich ringen, ob er uns jetzt noch mag oder nicht. Dieser Vater im Himmel feiert Feste für alle, die zu ihm kommen. Dieser Vater im Himmel liebt uns nicht, weil wir so oder so gehandelt haben oder weil wir so oder so einsichtig waren, sondern einfach, weil wir zu ihm gehören, weil er uns Vater und Mutter ist, weil wir von ihm abstammen, weil wir seine Kinder sind. Und weil Eltern ihre Liebe zu den Kindern nicht von Leistung abhängig machen. Deswegen gilt seine Liebe ganz uneingeschränkt. Sie ist nicht an Bedingungen geknüpft, sie ist unbedingt und kann nicht verspielt werden. Ich denke, das ist die gute Nachricht in dieser Geschichte, die gute Nachricht für alle, die sich irgendwie in dem jüngeren Sohn wiedererkennen. Für alle diejenigen, die sagen, ich kann es mir eigentlich auch nicht mehr vorstellen, dass Gott mich wirklich mag, dass er mich liebt, irgendwie merkwürdige Formulierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mit mir zufrieden ist, so wie ich lebe, wie ich denke, was ich alles hinter mir habe, so wenig Interesse, wie ich gezeigt habe. Fühl dich von Gott umarmt und geküsst und willkommen geheißen. Du hast deinen Platz bei Gott. Du bist sein geliebtes Kind, so wie du bist. Naja, werden sich vielleicht jetzt einige von euch denken. Jetzt hat er aber ziemlich rosarot aufgetragen. Etwas zu billig, billige Gnade, was der da predigt. So einfach ist es ja wohl auch nicht. Jesus hat doch auch von Nachfolge geredet und dass man so und so leben soll. Jesus hat doch hohe ethische Forderungen formuliert und dass man alles andere hinter sich lassen muss, um seinetwillen. Jesus hat auch gesagt, es kommen nicht alle zu mir ins Himmelreich, die sagen, Herr, Herr, sondern nur die, die meinen Willen tun oder den Willen meines Vaters. Und es stimmt, ihr habt recht. Jesus hat seine Ansprüche, seine Wünsche an uns. Aber das sind nicht die Vorbedingungen dafür, dass er uns liebt. Wir müssen nichts vorher tun, sondern er fängt an. Zuerst Kuss, Umarmung und dann Schuldbekenntnis, Lebensveränderung. Das ist irgendwie unglaublich für uns. In meinem Denken funktioniert es nicht immer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es so ist, so billig, so einfach. Und auch andere können sich das nicht vorstellen. Zum Beispiel der ältere Sohn in dieser Geschichte, der kann sich das auch nicht vorstellen. Der ältere Sohn, der Musterknabe, der daheim geblieben ist, der sein Leben lang gearbeitet hat für seinen Vater, der immer gehorsam war, sich jedenfalls so schildert und sein Vater widerlegt es nicht, widerspricht ihm nicht. Der anständige Sohn, der in der Geschichte den Mensch symbolisiert, der sich seinen Glauben was kosten lässt, der sein Leben lang dem Vater im Himmel dient und gehorsam ist. Das sind ja alles Sinnbilder, Vater für Gott und die Söhne für Menschen. Dieser hochanständige Sohn, der schätzt seinen Vater auch falsch ein. Und er hat gleich zwei entscheidende Denkfehler. Und auch bei ihm ist es so, dass dieser Denkfehler zutage tritt, als Vater und Sohn miteinander reden. Auch er kriegt ein Einzelgespräch, das wird oft übersehen. Auch ihm kommt der Vater entgegen. Auch ohne ihn kann er nicht feiern. Er will, dass er mit dabei ist, dieser Sohn, und dass er mit feiern kann. Und da tritt das Problem auf. Der erste Denkfehler von dem älteren Sohn ist, er hält seinen Vater für einen kleinlichen Vater, für jemanden, der ihm kein Vergnügen gönnt. Nicht mal eine magere kleine Ziege hast du für mich übrig gehabt, klagt er seinen Vater an. Aber sein Vater widerspricht ihm dann, ganz liebevoll, mein lieber Junge, wird er angeredet, alles, was ich habe, gehört dir auch. Mit anderen Worten, du hättest jederzeit eine Ziege oder auch das Mastkalb haben können. Du hättest jederzeit feiern und genießen können. Ich bin nicht halb so knickrig, wie du mich einschätzt. Warum erzählt Jesus diesen Abschnitt auch noch mit in der Geschichte? Ich glaube, er will uns was Wichtiges sagen. Meint nur nicht, dass Christsein daraus besteht, dass ihr Verbote beachtet, dass ihr verzichtet und dass ihr verantwortlich lebt, dass ihr arbeitet und euch anstrengt. Das ist nicht alles. Gott ist nicht kleinlich, Gott ist kein Ausbeuter. Du wirst nicht zu kurz kommen bei Gott. Du darfst feiern, du hast Grund zum Feiern. Bei Gott und mit Gott gibt's auch Genuss und Fröhlichkeit. Zu Hause bei Gott hast du Zugang zu dem, was Gott gehört. Das gehört irgendwie auch zu dir. Jesus hat immer wieder das Bild von einem Fest verwendet für das Reich Gottes. Hier ist es sogar ein lautes Fest mit einem Mastkalben, richtig guten Braten, mit Musik und mit Tanzen. Also kein so ein braves Fest, sondern richtig ausgelassen und schön. Und wenn Jesus so das Himmelreich und das bei Gott sein illustriert, dann können wir das glauben, dass es so sein kann. Die gute Nachricht für all diejenigen, die sich insgeheim in dem älteren Sohn wiedererkennen. Für all diejenigen, die an einen strengen Gott glauben, bei dem es eigentlich nicht viel zum Lachen gibt. Eine gute Nachricht für all diejenigen, die vielleicht ganz bewusst nicht Christ sein wollen, weil sie denken, dann ist alles verboten, was Spaß macht. Dann wird mein Leben unglaublich anstrengend. Dann komme ich zu kurz. Das stimmt nicht. Bei Gott zu sein kann auch was von einem schönen Fest haben und von Genuss, Mehrwert. Der zweite Denkfehler von diesem älteren Sohn ist, dass er denkt, beim Vater wird dir nichts geschenkt. Du musst dir alles verdienen. Lohn gegen Arbeit, Loyalität gegen Erbe. Jetzt erstmal arbeiten, dann stirbt der Vater irgendwann und dann kann ich besitzen und dann kann ich die Anordnungen geben und dann geht's weiter. Der ältere Sohn denkt in dieser Logik von Leistung und Gegenleistung. Und diese Logik führt ihn zu einer Einschätzung über sich und seinen Bruder. Ich habe mein Erbe eigentlich verdient, ich bin zu Recht der Sohn meines Vaters. Aber mein Bruder, der hat den Vater und die ganze Familie bitter enttäuscht und im Stich gelassen, der hat seinen Platz endgültig verspielt. Klar, dass der jetzt irgendwie ziemlich überrascht worden ist von diesem Festlärm. Klar, dass er nur den Kopf schütteln kann über dieses merkwürdige Fest und über seinen Vater. Klar, dass der das ziemlich ungerecht findet. Klar, dass er sauer ist, wenn er sein Erbe jetzt mit dem missratenen Nichtsnutz von Bruder teilen muss. Klar, dass der null Bock auf Feiern hat und dass er vor Ärger und Neid fast platzt. Ich finde es ziemlich nachvollziehbar und er ist mir da, glaube ich, ganz nahe, wenn ich mich in ihn reinversetze. Dieser ältere Bruder muss lernen, dass der Vater nicht in der Logik von Leistung und Belohnung denkt und fühlt und handelt, sondern dass er als ein Vater handelt, der eine Bindung, eine Verbundenheit, eine Zusammengehörigkeit über alle Enttäuschungen hinweg verspürt. Für Leistungsdenken, für Neid und Konkurrenzgefühle hat dieser Vater, in dieser Geschichte ist er ja die Metapher für Gott, kein Verständnis. Und er sagt auch diesem Bruder nochmal diesen Satz, dein Bruder war hier, war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das muss doch auch für dich begreifbar sein, dass das ein Grund ist zum Feiern. Dann müssen wir doch reinlassen. Der muss doch wieder seinen Platz bei uns kriegen. Und an der Stelle spiegelt diese Geschichte eine damalige Diskussion wieder, die es heute auch noch gibt in frommen Kreisen. Gibt es auch auf gesellschaftlicher Ebene gerade, wer gehört eigentlich zu uns, wer ist willkommen bei uns. Aber es gibt es auch hier in der Bibel und als religiöse Frage. Wer darf dazugehören? Bei Gott, in der Gemeinde, im Himmel. Wer hat Zugang? Wer ist einer von uns? Wer kann zu uns gehören? Wem gilt es willkommen zu Hause bei Gott? Und wir Christen sind da ganz schnell dabei, einen Katalog von Forderungen und Bedingungen aufzustellen, wer dabei sein darf. Wir meinen als Christen vielleicht auch, wir hätten sowas wie ein Privileg darauf, dass Gott sich uns zuwendet. Privileg auf Gottes Liebe. Wir haben einen Grund dafür, uns für was Besseres zu halten. Wir träumen vielleicht von dem Himmel nur für uns, für die Guten, Richtigen und Frommen. Aber sobald wir das tun, sobald wir dann die Menschen einteilen in die, die die Liebe Gottes verdient haben und die, die sie nicht verdient haben, sobald wir uns Gott vorstellen als so eine Art TÜV-Prüfer, der dem einen die Plakette gibt und den anderen wieder heimschickt, liegen wir falsch. Weil Gott nicht nur gerecht ist, sondern auch gnädig, barmherzig und großzügig. Weil dieser Gott liebt und weil er sich in seiner Liebe an alle Menschen gebunden fühlt, weil er nicht objektiv, sondern subjektiv und befangen urteilt, so wie dieser Vater in der Geschichte. Deswegen sind wir bei Gott nicht vor Überraschungen sicher. Was wir vielleicht als ungerecht empfinden, kann ein Ausdruck von Gottes Menschenliebe sein. Ich glaube, wir sollen uns gar nicht so viel Kopf machen, wer bei Gott alles ankommt. Wir müssen es auch nicht entscheiden. Vor allem brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir zu kurz kommen, wenn andere auch noch ihren Platz kriegen. Ich glaube, wir sollen uns freuen, dass wir unseren Platz haben. Und wir sollen das mit dem Feiern ernst nehmen und genießen, was Gott uns schenkt, an Beistand und Hilfe in unserem Leben und auch an Beziehung und Gemeinschaft. Und wir sollen uns mitfreuen, wenn andere dazukommen und ihren Platz suchen und finden und Gottes Familie so wächst. Und als Gemeinde sollen wir so handeln wie der Vater in der Geschichte und sollen die Türen ganz weit aufmachen, die Erwartungen ganz weit runterschrauben und einfach glauben, dass jeder willkommen ist, der hierher kommt. Willkommen bei Gott, willkommen bei uns. Ich habe viel geredet über Gottes unbedingte Liebe und jetzt singen wir gemeinsam ein Lied, das auch nochmal bestätigt, es gibt bedingungslose Liebe.